Vor meinem Studium der Theologie machte ich eine Ausbildung als Kaufmann. Und während dieser Zeit der Ausbildung als Kaufmann arbeitete ich an einem Unternehmen, das Fahrräder herstellte. Und immer zum Jahresende mussten wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Fahrräder in diesem Betrieb zählen. Und nicht nur die Fahrräder, sondern alle Maschinen, Schrauben, die halbfertigen Fahrräder, alles wurde gezählt in diesem Unternehmen. Und wir glichen dann das, was wir gezählt haben, ab mit dem, was in den Listen stand. Und nicht selten gab es da doch ganz erhebliche Unterschiede. Wir nennen das in der Betriebswirtschaftslehre Inventur. Ich möchte Sie heute einladen zu einer Art von Inventur in Ihrem Leben. Einer geistlichen Inventur. Eine Inventur Ihrer Spiritualität. Einmal abzugleichen, was Sie für einen Anspruch an Ihr Leben haben und was in Wirklichkeit Ihr Leben in der Praxis eigentlich prägt. Jesus war jemand, der Zeit seines Lebens immer wieder Menschen, ganze religiöse Systeme mit einer geistlichen Inventur konfrontiert hat. Und die Unterschiede zur Zeit Jesu waren riesig. Da war zum einen der Anspruch, dass der Glaube doch eigentlich ganz einfach ist, an Gott zu glauben und den Mitmenschen zu lieben. Aber in der Realität sah es ganz anders aus. In der Vielzahl der Religionen zur Zeit Jesu, der Antike, gab es unterschiedliche Gottesvorstellungen. Aber eines hat sie vor allem miteinander zusammengebracht, nämlich, dass man Angst hatte vor Gott. Und dann die Frage nach dem Nächsten. Die Zeit von Jesu war geprägt in der Gesellschaft von einer tief zerklüfteten Gesellschaft. Da gab es 5% Oberschicht, die gar nicht arbeiten mussten, um zu leben. Da gab es 5% Mittelschicht. Und diese Mittelschicht, die musste zwar arbeiten, aber lebte sehr gut. Und dann waren da 80% Unterschicht. Das waren die Bauern, die Fischer, die Handwerker. Zu denen gehörte übrigens auch Jesus. Und sie lebten so von Tag zu Tag. Und dann gab es die Entwurzelten, die um ihre Existenz kämpfen mussten. Man war weit weg von dem, was man als Anspruch geltend machte und was in der Realität passierte. Und in diese Zeit kam Jesus. Und Jesus brachte seine Botschaft in die Welt. Und die Botschaft von Jesu war, das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist nicht der Schein. Das Ziel ist die Verbundenheit. Und wenn Jesus von Verbundenheit spricht, dann meint er Verbundenheit im Sinne der Inklusivität, der Zugehörigkeit und der Vergebung. Und in vielen Geschichten, die Jesus erzählt hat, hat er immer wieder versucht, deutlich zu machen, was wir Menschen brauchen, damit diese Verbundenheit zur Welt, zum Schöpfer, zum Mitmenschen passieren kann, an manchen Stellen auch zu uns selbst. Eine dieser Geschichten möchte ich heute mit Ihnen teilen. Sie steht im Neuen Testament, ist eine sehr bekannte Geschichte. Sie steht im Lukas-Evangelium und ich lese sie nach der Guten Nachricht-Übersetzung. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach und er fragte weiter, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihn alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, sagte Jesus, wer von den dreien hat den Überfallenen als Mitmensch behandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach du es ebenso. Jesus beginnt diese Geschichte, in der es ganz offensichtlich um Verbundenheit geht, nämlich um die Frage, wer ist eigentlich mein Nächster, wer ist mein Mitmensch? Und das hat was mit Verbundenheit zu tun, mit einer ganz einfachen Einleitung. Es sind eigentlich nur 3 Sätze. Und in diesen 3 Sätzen umspannt Jesus die Geschichte. Und es wird in diesen drei Sätzen eigentlich alles gesagt, was wir brauchen, um den Rahmen zu verstehen. Wichtig in dieser Einleitung ist allerdings auch das, was Jesus nicht sagt, was er weglässt. Und vieles in dieser Geschichte erfahren wir nicht. Wir erfahren nicht, wer dieser Mensch war. Wir erfahren nicht, welche Religion dieser Mensch hatte. Wir erfahren nicht, ob er Familie hatte. Wir erfahren auch nicht, zu welcher Schicht er gehört hat. Wir erfahren auch nichts über die Räuber. Wir erfahren nichts über die Motivation ihres Überfalls, was sie mit der Beute gemacht haben. All das bleibt weg. Jesus hat die Kraft schon in der Form dieser Geschichte zum Weglassen. Und dann heißt es hier, ein Mensch. Diese Wortwahl, ein Mensch, ist die allgemein möglichste Form der Beschreibung dieses Menschen. Es scheint so, als würde Jesus diesen Menschen bewusst entklassifizieren. Es ist der Ha-Adam des Alten Testaments, der Mensch, der für uns alle steht. Und damit macht Jesus deutlich, Sie und ich, jeder von uns, kann dieser Mensch sein. Wir alle können den Weg nach Jericho hinabgehen. Jesus hat die Kraft zum Weglassen. Jesus hat die Kraft zur Reduktion. Verbundenheit fängt an mit dem Weglassen. Ich möchte Sie heute einmal einladen, zu reflektieren in Ihrem Leben, was es sich lohnt, wegzulassen. Wenn wir über geistliche Inventur nachdenken, wenn wir über das nachdenken, was wirklich wichtig in unserem Leben ist, wenn wir unser Leben fokussieren wollen, dann denken wir über das nach, was wir vielleicht reduzieren können, was wir weglassen können. Vielleicht ist das Schuld im Leben. Vielleicht ist das eine Beziehung im Leben, die mich eigentlich krank macht. Vielleicht sind es Abhängigkeiten, vielleicht sind es Süchte. Vielleicht sind es Charakterfehler, was es gilt, wegzulassen. Was gilt es, wegzulassen in Ihrem Leben? Vor einiger Zeit hatte ich ein Interview mit ungefähr 40 Kirchenleiterinnen und Leitern in dem Bundesland, in dem ich lebe. Und diese Leiterinnen und Leiter wollten wissen, was die Konfession, für die ich arbeite, nämlich die Siebenten-Tags-Adventisten, was sie denn eigentlich glauben. Und wir kamen zusammen und trafen uns an einem Ort. Und dann kam die allererste Frage. Und die erste Frage war, Herr Dorn, in Ihrer Konfession, wie kommen die Menschen denn dort eigentlich in den Himmel? Nun, in dieser Frage steckt natürlich eine Vermutung und eine weitere Frage. Ist das, woran Sie glauben? Ist das, woran Adventisten glauben, im Sinne der protestantischen Tradition, dass Erlösung, Errettung ein Geschenk ist, etwas, was zugesprochen wird? Oder gibt es da noch etwas, was addiert wird? Gibt es noch etwas, was hinzugefügt wird? Und die Frage ist durchaus berechtigt. Die letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte sind in der Tat eine Geschichte der Addition. Da werden Dinge hinzugefügt, Dogmen, Traditionen, Heilige. Da werden Sakramente hinzugefügt. Und all das, wenn wir ehrlich sind, hat nicht zu mehr Verbindung, Inklusivität und Vergebung geführt. Jesus hat die Kraft zum Weglassen. Wir Menschen neigen dazu, immer etwas zu addieren wollen. Wir leben von dem Mehr bekommen wollen. Aber was Jesus hier sagt ist, wenn es um den Kern des christlichen Glaubens geht, wenn wir Inventur machen in unserem Leben, dann sollten wir an erster Stelle mal drüber nachdenken, was es gilt, wegzulassen. Aber was heißt das ganz praktisch, etwas wegzulassen, sich auf das Wesentliche konzentrieren? Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer Erzieherin, die in einem Kindergarten arbeitet. Und sie erzählte mir eine Episode aus ihrem beruflichen Alltag. Und ich möchte das heute mal kurz hier erzählen, weil ich denke, dass es eine metaphorische Bedeutung auch für unser Leben hat. Da sind zwei Kinder in diesem Kindergarten und sie spielen draußen im Sand. Der eine Junge baut eine Sandburg und der andere Junge, wir nennen ihn einfach mal Julian, geht auf ihn zu und macht diese Sandburg kaputt. Da fängt dieser Junge an zu weinen und die Erzieherin kommt hinzu. Und sie fragt ihn, Julian, hast du diese Sandburg kaputt gemacht? Und er sagt, ja, ich war das. Die Erzieherin schaut ihn an, aber warum hast du das gemacht? Und er sagt, der Junge ist böse. Die Erzieherin schaut den Jungen an und sieht, wie er weint und versucht, seine Sandburg wieder aufzubauen und sagt zu Julian, weißt du, der Junge hier, der ist erstmal traurig, weil du ihm seine Sandburg kaputt gemacht hast. Dieser Junge hier, der ist nicht böse. Und du, Julian, Und jetzt hat dieser Junge geguckt mit seinen Augen, mit seinen Ohren. Denn er hat erwartet, was immer kam. Er hat eine Klassifizierung erwartet. Und du, Julian, sagte diese Erzieherin, du bist eigentlich auch ein guter Junge. Du hast nur was hier schlecht gemacht. Und der Junge war völlig irritiert, weil er mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet hätte. Aber es hat etwas in ihm bewirkt. Er ist aufgestanden, ist zu diesem anderen Jungen gegangen und hat sich entschuldigt. Und sie haben gemeinsam diese Sandburg wieder aufgebaut. Reduzierung auf das Wesentliche. Wenn wir wissen wollen, was es mit dieser Verbundenheit auf sich hat, wenn wir wissen wollen, was zentral in unserem Leben ist, dann müssen wir der Frage nachgehen, wer sind wir eigentlich selbst? Wie sehe ich mich selbst? Wer bin ich? Und wer ist mein Nächster? Und Jesus gibt hier zwei zentrale Faktoren, was diese Verbundenheit erzeugt. Er sagt zum einen, du bist ein von Gott Geliebter. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ich möchte Ihnen heute Morgen das bewusst zusprechen. Sie, egal wo Sie im Moment sind, Sie sind ein Geschenk für diese Welt. Und als Geschenk für diese Welt haben wir einen Auftrag in dieser Welt. Und dieser Auftrag ist ganz einfach. Er besteht darin, den anderen zu lieben. Aber was heißt das, den anderen zu lieben? Ich habe für mich eine Übersetzung gefunden, die mir sehr hilft im Alltag. Den anderen zu lieben heißt, ihm Wert zuzuschreiben. Ihm Wert zuzuschreiben, notfalls auf eigene Kosten. Wer ist der Mensch in deinem Leben, in ihrem Leben, heute Morgen, dem es gilt, Wert zuzuschreiben? Vielleicht ist es der Ehepartner, vielleicht ist es ein Kind von ihrer Familie, vielleicht ist es ein ungeliebter Arbeitskollege, vielleicht ist es jemand, den sie schon lange in sich zu einem inneren Feind erklärt haben, dem anderen Wert zuzuschreiben, notfalls auf eigene Kosten. Jesus hat die Kraft zum Weglassen, auf das Wesentliche zu fokussieren. Und diese Geschichte hier in Lukas 11 geht auch noch weiter. Es heißt hier in Vers 30, und er ging hinab. Der Hintergrund dieser Geschichte sind zwei Städte. Da ist auf der einen Seite Jerusalem und auf der anderen Seite Jericho. Und das war ein Weg, der ungefähr 1000 Meter immer hinabging. Denn Jerusalem lag 800 Meter über dem Meeresspiegel und da war es recht kühl. Und dann Jericho am Jordan, sehr angenehmes Klima, 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und wenn man dahin wollte, musste man 1000 Meter, 27 Kilometer lang, immer auf den Weg nach unten gehen, durch die Wüste. Durch die kleinste Steinwüste in dieser Welt überhaupt, die judäische Wüste. Und dieser Weg von 27 Kilometer war vor allem eins. Er war einsam und gefährlich. Einsam und gefährlich. Wenn man in dieser Wüste Hilfe brauchte, und dieser Mann auf dem Weg nach unten brauchte wirklich Hilfe, denn es heißt hier, dass er halbtot auf dem Boden lag. Und halbtot wird nur hier benutzt im Neuen Testament, in der ganzen Bibel. Das macht, er brauchte wirklich Hilfe. Wenn man wirklich Hilfe brauchte in dieser Einsamkeit, war man auf die Hilfe eines anderen angewiesen. Allerdings, wenn man als Außenstehender dazukam, wenn jemand Hilfe brauchte, und man half nicht, dann hat es auch niemand gesehen. Man konnte es nicht sehen. Aber die Hilflosigkeit dieses Mannes war entscheidend, dass da jemand war, der geholfen hat. Aber zunächst mal ist die Perspektive dieser Geschichte, dass diese zwei Personen, die später noch klassifiziert werden, eben vorbeigehen. Es heißt in Vers 32, er sah ihn liegen und ging vorbei. Er ging vorbei. Der Priester, der Levit, sie gingen zwar vorbei, aber der Fokus der Geschichte bleibt bei dem Verletzten und den Hilflosen in dieser Geschichte. Wenn wir uns das wie eine Kamera vorstellen, dann bleibt die Kamera Gottes nicht bei dem Priester oder Leviten. Die Kamera Gottes geht nicht vorbei, sondern sie bleibt bei der Hilflosigkeit des Menschen, der am Boden liegt. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass der Fokus Gottes, wo Gott hinschaut, immer bei dem ist, der in seiner Hilflosigkeit allein ist. Jesus schaut nicht weg. Wenn wir in diesen Tagen ins Mittelmeer schauen und auf die Menschen, die dort in den Schlauchbooten sitzen, dann können wir uns sicher sein, dass die Kamera Gottes bei diesen Menschen ist. Wenn wir in diesen Tagen in die Krankenhäuser gucken und dort Menschen mit dem Leben kämpfen, dann können wir uns sicher sein, dass die Kamera Gottes in diesen Intensivstationen ist. Wenn wir in unserem eigenen Leben mit Herausforderungen konfrontiert werden, mit Problemen in der Partnerschaft, in der Arbeit, wo auch immer, dann können wir uns sicher sein, dass der Fokus Gottes an dem Punkt unseres Lebens ist, wo wir eigentlich kapitulieren, wo wir Hilflosigkeit spüren. Gott schaut nicht vorbei. Und auch für uns ist Wegschauen nicht die Lösung. Die Lösung sieht anders aus. Es heißt hier nämlich in Vers 33, als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Martin Luther übersetzt das mit, es jammerte ihn. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff, das Mitleid Jesu. Es gibt einen Theologen, der vor einigen Jahrzehnten einmal eine Studie gemacht hat und alle emotionalen Regungen, die Jesus zugeschrieben worden sind, im Neuen Testament untersucht hat. Und er kam zum Ergebnis, dass die emotionale Regung des Mitleids bei Jesus öfters genannt wird, im gesamten Neuen Testament, als wie alle anderen Emotionen von Jesus zusammen. Das heißt, die zentrale emotionale Regung, die Jesus hat, wenn es um den Menschen geht, ist das Mitleid, ist das Jammern. In der Hilflosigkeit ist Gott da. Er ist so jemand, der so ein doppelter Boden ist, der unsere Absicherung ist. Dessen können wir uns sicher sein. Ich möchte das versuchen, mit einem Vergleich deutlich zu machen. In diesem Sommer war ich mit meinem Sohn in den Bergen unterwegs. Und es war ein warmer, heißer Sommertag. Es war früh am Morgen. Wir wollten auf einen Berg gehen und wir fuhren ein Stück mit der Seilbahn. Und das erste Stück fuhren wir dann eben auch mit der Seilbahn und wir stiegen aus der Seilbahn aus und wollten gerade losgehen. Die Seilbahn war längst schon wieder weg. Und dann stellten wir fest, dass die Mütze, die Sonnenmütze meines Sohnes, weg war. Und ganz offensichtlich hatte er sie in der Gondel vergessen. Und das war jetzt schlecht für den kommenden Tag. Wir überlegten kurz, was wir machen sollten. Wir hatten nichts anderes dabei an Kopfbedeckung. Und wir fühlten so eine kleine Hilflosigkeit. Aber ich habe gedacht, wir gehen mal zurück. Und wir gingen zurück und sahen den Mitarbeiter der Seilbahn. Wir fragten ihn, ob wir vielleicht wieder nach unten fahren können, immer auf der Suche nach der Sonnenmütze. Und als der Mitarbeiter uns sah, deutete er schon auf die andere Seite des Raumes. Und dort lag die Sonnenmütze. Was war passiert? Der Mitarbeiter dieser Bergbahn ging in jede Gondel nochmal hinein und guckte, ob dann nicht irgendjemand etwas vergessen hatte. Und ganz offensichtlich war das unsere Rettung, denn er hat das gefunden, was wir brauchten. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es Situationen in unserem Leben gibt, die viel dramatischer sind, die viel mehr zu Hilflosigkeit führen wie eine vergessene Mütze. Aber es macht vielleicht etwas deutlich, wer Gott ist und wie sich Gott uns zeigt. Gott kümmert sich um uns, wo wir Hilflosigkeit spüren. Und wenn wir Christen uns im Gebet an Gott wenden, ist das nichts anderes, dass wir einen Ausdruck geben für das, was uns Hilflosigkeit bereitet. Gebet beginnt eigentlich dort, wo wir diese Hilflosigkeit spüren und an Gott, an unsere höhere Macht abgeben. Verbundenheit hat also ganz bewusst etwas mit Kapitulation zu tun, etwas mit abzugeben, einzugestehen, dass ich mein Leben nicht mehr meistern kann. Und da war dieser Mensch in dieser Wüste eben nicht mehr in der Lage. Er war auf die Hilfe eines anderen angewiesen. Und Verbundenheit entstand in dem Moment, wo jemand da war, der diese Verbindung aufgenommen hat. Verbundenheit. Ein dritter Gedanke in dieser Geschichte, Vers 31, heißt es, dass ein Priester zufällig denselben Weg ging. Es ist ganz spannend, dass der Priester nun, im Gegensatz zu den Menschen, der ganz am Anfang genannt wird, bewusst klassifiziert wird. Wir erinnern uns an den Menschen, der entklassifiziert wird, der du und ich, sie und ich sein kann. Hier nicht mehr. Hier wird der Priester und Levit ganz bewusst klassifiziert. Und die Klassifizierung, die hier stattfindet, ist über seinen Beruf. Er war nämlich Priester. Und das Interessante an diesem Beruf war nun, diesen Beruf, den konnte man nicht wählen. Priester wurde man durch Geburt. Man wurde sozusagen als Levit geboren. Und wenn man geboren wurde als Levit, dann wurde man Priester. Und jemand, der als Levit geboren worden ist, ist von frühester Kindheit mit der Überzeugung aufgewachsen, erwählt zu sein, von Gott erwählt zu sein. Das ist die Klassifizierung, die in diesem Text passiert. Wenn man nun als Priester durch sein Leben ging, wenn man als Levit aufwuchs, dann lernte man die Schriften des damaligen Alten Testamentes, was wir heute Altes Testament nennen, oder die hebräische Bibel. Und in diesen Schriften war klar geregelt, was ein Priester konnte und durfte und was vor allem nicht. Ein Priester durfte vor allem zwei Dinge nicht. Er durfte einen Toten nicht anfassen und er durfte Blut nicht berühren. Er musste alles tun, um das zu vermeiden. Und wenn nun dieser Priester hier, dieser Levit, den Weg nach unten geht, die Blutsteige, und an dem Verletzten vorbeigeht, dann tut er eigentlich aus seinem Verständnis genau das Richtige. Er fasst den möglicherweise Tod nicht an und er beschmutzt sich auch nicht mit Blut. In der Vorstellung des Priesters ist das Vorbeigehen eigentlich richtig. Und das ist das, was Jesus hier kritisiert. Er sagt nämlich, du kannst im Bewusstsein etwas Richtiges tun, wo du denkst, dass es richtig ist, aber eigentlich ist es das Falsche. Das Beachten von Regeln, wenn es dazu führt, dass ich am Nächsten vorbeigehe, dann ist es aus der Sicht Gottes das Falsche. Deshalb ist die Frage, wo führt mich mein Glaube, wenn ich Inventur mache, wenn ich zwischen Anspruch und Wirklichkeit einmal genauer hinschaue, wo führt mich dieser Glaube eigentlich hin? Bringt er mich mehr zum Beachten von Regeln, im Sinne dessen, dass sie mich wegbringen von meinem Nächsten? Oder bringen mich meine Überzeugungen in die Nähe des Nächsten? Führen sie mich dazu, die Hilflosigkeit des anderen zu sehen und dafür ein Auge zu haben? Was macht mein Glaube mit mir? Was passiert da? Wir merken also, dass Jesus, wenn er geistliche Inventur macht, das ganze damalige religiöse System konfrontiert mit einem fehlenden Anspruch an den eigenen Anspruch. Das heißt, sie schaffen es eigentlich nicht, sich auf das Zentrum, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Christsein in meinem Leben, der Fokus in meinem Leben, das Wesentliche meines Christseins, worum geht es eigentlich? Es gibt Menschen, die haben die Vorstellungen, im Christsein geht es eigentlich nur darum, von A nach B zu kommen. Von dieser Welt, die vielleicht mit vielen Schwierigkeiten beladen ist, in die nächste Welt zu kommen. Es ist eigentlich faktisch nur ein Mittel zum Zweck, dass wir glauben, dass wir irgendwann mal das Paradies ererben und irgendwann eine schöne Zukunft haben. Aber was Jesus ja deutlich macht, er sagt, das Reich Gottes ist nicht irgendetwas, was in der Zukunft nur liegt, sondern das Reich Gottes, die Wende zum Guten, beginnt hier und jetzt. Und sie beginnt dort, wo mein Glaube mich ins konkrete Handeln bringt. So die Grunderfahrungen der Verbundenheit des christlichen Glaubens sind neben der Reduzierung meines Lebens, dem Weglassen und dem Momente der Hilflosigkeit, wo ich innerlich kapituliere, abgebe an eine höhere Macht, auch Momente des konkreten Handelns, nämlich dort, wo ich am Nächsten nicht vorbeigehe. Vor 2 Jahren erfüllte ich mir mal einen Lebenstraum. Ich wollte schon immer mal mit einem Heißluftballon fliegen. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal die Möglichkeit hatten, mit einem Heißluftballon zu fliegen. Eines ist mir bewusst geworden in diesen wenigen Stunden in der Luft. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mit dem Flugzeug fliege oder ob ich mit dem Heißluftballon fliege. Wenn man mit dem Heißluftballon fliegt, und das habe ich hautnah miterlebt, da muss man schon mithelfen, wenn das ganze Schiff sozusagen aufgebaut wird. Und wenn man dann in den Korb steht, steht man neben dem Pilot. Und man ist faktisch im Geschehen dabei. Und dann schwebt man faktisch ganz langsam über das Geschehen, die Stadt, die Landschaft. Das ist ganz anders, als wenn man mit einem Flugzeug fliegt, wo man einsteigt, sich auf einen Sitz setzt, vielleicht einen Film anguckt und irgendwo dann in Amerika oder wo auch immer wieder aufwacht und aussteigt. Fahren mit dem Heißluftballon heißt, im Hier und Jetzt, die Gegenwart, den Moment bewusst zu erleben und zu spüren. Und zu gucken, was ist eigentlich notwendig hier in diesem Moment. Ich möchte Sie einladen, Ihr Leben mehr unter der Perspektive zu sehen, dass unser christlicher Glaube im Hier und Jetzt passiert. Und dass jeden Tag neu wir vor Herausforderungen stehen, dieses Hier und Jetzt zu bewältigen, im Sinne des konkreten Handelns. Und dieses konkrete Handeln zeigt sich in dieser Geschichte darin zum Beispiel, dass die Samaritaner nämlich den Verletzten in ein Gasthaus bringt. Und wenn Luther hier den Begriff Gasthaus benutzt, dann meint er kein Hotel, wo man hingeht zum Übernachten. eigentlich streng genommen gab es gar keine Hotels zu dieser Zeit. Wirtshäuser, Gasthäuser hatten einen sehr schlechten Ruf. Es waren eigentlich per Definition sündige Orte. Ja, und an diesem sündigen Ort arbeiteten natürlich auch Menschen, die sündige Menschen waren. Nicht durch ihr moralisches Verhalten, sondern per Definition. Das war in der Zeit Jesu so geregelt. Und ein Gastwirt zu sein, war an sich schon eine Sünde. Aber es ist spannend, dass sich dieser Sünder um den Verletzten kümmert. Es sind nicht die Leute, die per Definition keine Sünder waren, sondern der Sünder kümmert sich um den verletzten Menschen. Er setzt sich ein. Damit macht Jesus deutlich, dass er sich nicht an die äußeren Normen orientiert. Die Orientierungspunkte Gottes sind anders, als wie die unser selbstgemachtes System so mit sich bringt. Geistliche Inventur. Wenn wir abgleichen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, was bleibt da übrig in unserem Leben? Was ist da? Und was kann uns fokussieren für die Zukunft, die vor uns liegt? Ich möchte Sie einladen, mehr auf das zu achten, was Verbundenheit in Ihrem Leben bewirkt. Schauen Sie weg von der Perfektion. Perfektion wird es in dieser Welt nur in einer idealisierten Wunschvorstellung geben. Christsein und das Leben passiert im Hier und Jetzt. In der Verbundenheit, die wir zueinander spüren. In der Verbundenheit, die wir zu unserem Schöpfer spüren. In der Verbundenheit, die wir zu uns selbst spüren. Und diese Verbundenheit passiert dort, wo wir anfangen, unser Leben zu reduzieren. Wenn wir darüber nachdenken, was wir weglassen können. Verbundenheit passiert auch dort, wo wir diese Momente der Hilflosigkeit zulassen können. Wo wir anderen Menschen einen Einblick geben können in unsere eigene Hilflosigkeit. Und Anteilnahme spüren und auch spüren können, wie andere quasi Anteilnehmer an uns und wie wir Anteilnehmer an anderen. Wo wir Wert zuschreiben, notfalls auch auf eigene Kosten. Und Verbundenheit entsteht, wo es uns zum konkreten Handeln bewirkt. Wo es uns ins Handeln bringt, wo wir uns einsetzen für den anderen, wo wir im Hier und Jetzt das tun, was aus der Sicht Gottes und aus unserer eigenen Überzeugung heraus das Richtige ist. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen auf diesem Weg. Und es ist ein Weg, der unser Leben bestimmt. Weniger das Ziel, was wir vor Augen haben. Und erst dann glücklich sind, wenn wir dieses Ziel erreicht haben. Es geht um den Weg, den wir gemeinsam gehen. Und ich lade Sie ein, jetzt in diesem Moment mit mir ein Gebet zu sprechen. An unseren Schöpfer, an den Gott, an den wir glauben, das abzugeben, was innerlich und äußerlich unser Leben prägt. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du unser gemeinsamer Gott bist. Wir sind heute vor dir in den ganz unterschiedlichen Situationen, zu Hause, in einer Gruppe oder vielleicht auch ganz alleine. Und es soll heute der Moment sein, wo wir abgeben. Wir möchten das abgeben, was unser Leben belastet, wo wir Hilflosigkeit spüren, wo wir merken, es gilt, etwas zu reduzieren. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, an dem wir abgeben können, aus dessen Vergebung wir heraus leben und wo wir merken, dass du uns immer wieder neu Zugehörigkeit zusprichst. Lass uns einen Blick haben, nicht nur für das Beachten von Regeln und Normen, sondern auch darüber nachdenken, was diese Regeln und Normen mit uns und mit dem Nächsten tun. Lass uns nicht vorbeigehen an dem, was wirklich wichtig ist. Und gib uns den Mut, immer wieder Wert zuzusprechen, notfalls auch auf eigene Kosten. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.